Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Radio FreeFM 102.6% Music.
Guten Morgen, der Lokaltermin bei Radio FreeFM. Unser Jingle wollte nicht loslaufen, warum auch immer. Die Technik vielleicht ein bisschen zu warm. Mein Name ist Michael Trost, das ist der Lokaltermin, die Ausgabe. Was haben wir? Ich glaube 100 und, muss nachgucken, die runde Nummer war es, glaube 110, wenn ich nicht ganz irre. 2000 und, wann haben wir angefangen? Na, ungefähr 2016. Am 2026, den 31. Mai, heute Vormittag. Mein Name ist Michael Trost und hier im Lokaltermin heute Morgen sprechen wir über ein Thema, was uns irgendwo alle angeht. Es soll gehen und geht um die Gesundheitsreform oder generell um die Gesundheitspolitik. Ein Thema, was aktuell ja wirklich in aller Munde ist oder beziehungsweise diskutiert wird in der Politik, natürlich aber auch in der Ärzteschaft. Oder bei den Patienten. Alle stellen fest, es wird teurer. Die Situation, die Wartezeiten werden nicht besser. Im Gegenteil und. Viele Themen, die auch einmal Thema dann sein sollen dürfen heute Vormittag im Lokaltermin. Und ich habe zwei Fachleute hier sozusagen im Studio, die zum einen Mitglied im Gemeinderat in Ulm sind, zum anderen aber auch beide Ärzte und insofern aus der Erfahrung sprechen können. Und ich freue mich, heute Morgen zu begrüßen. Begrüßen zu dürfen im Studio Dr. Hans-Walter Roth von der CDU-Fraktion. Gemeinderat, langjähriges Testmitglied im Ulmer Gemeinderat und außerdem Augenarzt und Feuerwehrarzt. Guten Morgen, Hans-Walter.
Guten Morgen.
Sorry, dein Mikro war noch nicht oben. Nochmal.
Guten Morgen.
Jetzt haben wir es richtig. Jawohl. Und außerdem Dr. Heider Süßlö, Internist, glaube ich, aus Facharzt für Allgemeinmedizin hier aus Ulm, aus Wiblingen, auch schon sehr lange im Job. Und Heider ebenso. Herzlich willkommen und guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir heute über das Thema Gesundheit einmal sprechen können, gemeinsam in dieser einen Stunde hier im Lokaltermin. Ich würde sagen, wir machen das wie immer. Wir machen eine kurze Vorstellrunde. Hans-Walter, warst du schon ganz oft, weil du schon öfter da warst. Wir machen es auch nochmal für alle, die noch nicht wissen, wer der Hans-Walter Roth ist. Kurz ein bisschen was zu dir und dann machen wir es gleich zu Heider auch in Kürze.
Ja, ich bin Dr. Hans-Walter Roth, seit 56 Jahren in Ulm, hatte ursprünglich an der Universität gearbeitet, dann am Bundeswehrkrankenhaus und schließlich letztlich in der Praxis. Und jetzt bin ich Rentner.
Mhm. Und aber glaube ich, immer noch so ein bisschen beratend, glaube ich, in der Thematik.
Ich bin auch in einigen Gremien als Berater, das ist richtig.
Mhm. Heider.
Ja, mein Name ist Dr. Heider Süßle. Ich bin hier in dieser Büchsengasse aufgewachsen, also vor 54 Jahren. Ja gut, interessant, aber in Ulm, in der Stadtmitte aufgewachsen, nicht aus Ulm weggekommen und habe hier eben studiert, in Ulm auch und abgeschlossen, meine Facharztausbildung dann im niedergelassenen Bereich weitergemacht und seit 33 Jahren in eine Gemeinschaftspraxis gegründet und weiterhin in der noch tätig in Ulm, Ulm-Wiblingen und seit jetzt der vierten Periode im Ulmer Gemeinderat. Und war auch selber sehr vielfältig dann in verschiedenen sozialpolitischen, vor allem auch migrantischen Organisationen und Hauptverein HDB tätig, aktiv. Mhm. Genau, und im Gemeinderat natürlich auch weiter.
Also insofern seid ihr auch sehr gut vertraut mit den Aktivitäten, die im medizinischen Bereich hier in Ulm stattfinden oder der Situation. Vielleicht so, bevor wir auf die Details auch der Problematik Gesundheitsreform eingehen, ist jetzt Ulm aus Medizinersicht ein guter Standort, weil Uni, BWK eine Stadt, die auch sehr viel Industrie, damit sehr viel für gut verdienende Bürger irgendwann, ist Ulm für Mediziner ein gutes Pflaster? Also
absolut. Ja. Also der Maximal Versorgung wirklich überregional, Oberzentrum bis 150 Kilometer zum Teil.
Genau, das ist völlig richtig, Herr Heider. Wir haben ja fast alle Fachgebiete, sogar in Wiblingen, also in den kleineren Teilen von Ulm. Und durch Universität und Bundeswehrkrankenhaus sind wir gerade auch in der Notfallmedizin im Rettungsdienst wirklich führend für Baden-Württemberg.
Oh ja. Also insofern für euch dann auch ein relativ gutes Arbeitsumfeld.
Ja, also in der Uni, in der Diabetologie war das jetzt, in der Kindermedizin, überall waren wir dann schon auch sehr früh federführend und sind auch weiterhin.
Nun seid ihr beide, Sebastian Massur gesagt, Heider, du bist in der SPD-Fraktion, Hans Walter in der CDU-Fraktion. Im Gemeinderat ist denn Gesundheitspolitik und auch die Situation, so wie wir sie heute diskutieren, wie wir auch schon gesagt haben, wie sie gerade in der Gesellschaft, in der Politik diskutiert wird, auch ein Thema im Gemeinderat eigentlich? Oder ist das zu fern, ist das mehr Bundesebene, Landesebene, als dass der Gemeinderat über Gesundheitsfragen diskutiert?
In der Regel nicht. Es gibt einige Ausschüsse, in denen wir das diskutieren, im Sozialausschuss zum Beispiel, im internationalen Ausschuss, was die Migration angeht. Mhm. Da ist ja auch Heider dabei. Da wird es durchaus diskutiert, auch was den Etat der Stadt Ulm angeht, denn der muss ja auch mithaften oder mit zur Verfügung stehen, wenn es klemmt. Im medizinischen Bereich. Ulm hat aber einen Vorteil vom Gemeinderat her. Wir haben keine eigenen Kliniken mehr. Das haben wir vor 40 Jahren abgeschafft. Mhm. Und deswegen ist der städtische Etat im Gegensatz zum Land, im Landkreis, der da in großer Klemme im Moment ist, ist Ulm eigentlich gut versorgt und der Gemeinderat auch nicht so gefordert wie andere.
Mhm. Oh ja, ja. Okay.
Ja, also Gesundheit finde ich tatsächlich eigentlich unterbelichtet. Aber da besonders drängend immer die Bereiche Pflege und niedergelassene Ärzteschaft vor allem uns kommunal betreffen, ploppen diese zwei Themen immer wieder zwar auf, aber werden meiner Meinung nach sehr gering beachtet und auch diskutiert. Also es gibt gezwungenermaßen, es gab einen Beirat für das Alterspflegeheim Wieblingen, da waren wir dabei, haben uns da bemüht und für die Pflege einigermaßen versucht, die Entwicklung zu steuern, haben es ja dann aufgeben müssen leider und hat sich ja gegen die Vorhersagen anders entwickelt, die Pflegesituation, dass sich verschärft hat, als zu entlassen, was damals die Demografie anders vorhergesagt hatte. Und zum anderen, die Gesundheitskonferenz wurde auch gezwungenermaßen seit, ich glaube, 4, 6 Jahren sozusagen gegründet. Ulm ist damit in der Region jetzt, Ulmer Gesundheitskonferenz Alb-Donau-Kreis mit dabei. Aber auch da sehe ich, wenn ich da teilnehme, also man kommt nicht in die Tiefe der Thematik rein, der Probleme rein. Mhm. Man streift es an, meiner Meinung nach, oberflächlich und damit ist getan. Und das ist beides mal zu wenig, sowohl im Landkreis als auch im Stadtkreis jetzt.
Generell, wenn ich mir recht überlege, das Thema Gesundheit, Gesundheitsreform begleitet zumindest auf Bundesebene schon diverse Regierungen. Ich renne mich in die Zeit auch noch bis, ja, in die Helmut Kohl vielleicht nicht, aber zumindest die SPD-Regierung, dann Schröder, die Dame, wie sie, die Gesundheitsministerin, die sich dann...
Frau Fischer, ja. Die sich berühmt gemacht hat mit den Worten, Gesundheit ist eine Befindlichkeit.
Ja, da war auf jeden Fall das ein oder andere.
Also Kostendämpfungsgesetz seit den 70er Jahren ist ein großes Thema auch unter der Ärzteschaft damals gewesen, weil es natürlich die Versorgungslandschaft betraf, vor allem auch im niedergelassenen Bereich. Und dann ständig die entsprechenden Module, Krankenhaus und Niedergelassene und Fachgebiete, die haben sich auch erweitert. Also letztlich ist da viel geschehen. Weiß ich, wenn man es ausführen darf.
Mhm. Lass uns einfach mal das Umfeld so ein bisschen erklären, erleuchten und beleuchten, warum das seit 30, 40 bei Jahren einfach immer schon ein Thema ist und sich irgendwie, es wird immer nur von Reform und Bedarf gesprochen, aber auch keine vernünftige Lösung, um gehabt zu sein. Versuchen wir das Thema einfach mal ein bisschen einzugrenzen.
Also, es ist zweifellos wird da im wahrsten Sinne des Wortes rumgedoktert. Mhm. Ich saß ja auch in mehreren Gremien, genau wie du, bis in Berlin sogar im MDS als Berater und habe festgestellt, dass die Mediziner gar nicht zu Wort kommen. Das Reine wird wirtschaftlich gesehen. Gesundheit ist zwar ein Wirtschaftsgut im wahrsten Sinne des Wortes, aber es kann eine Krankenkasse im Verhältnis einer Klinik, gerade in einer Klinik des Kreises, die für alles da sein muss, die kann nicht überleben, wenn man das wirtschaftlich betrachtet. Das Ganze muss auf andere Füße gestellt werden. Und wenn man das mal so überlegt, 2000 erschien ein Buch von Gabriele Göttler, vielleicht kennst du ein oder andere noch, das die Situation geschildert hat. Und wenn man das heute liest, sie hat heute übrigens ihren 80. Geburtstag.
Das ist der
Bundespräsident hat auch schon gratuliert, weiß ich. Auf jeden Fall, wenn man das heute liest, fragt man sich, was ist in diesen 26 Jahren passiert? Alles diskutiert, aber irgendetwas richtig ist, ist nicht auf den Tisch gelegt worden. In anderen Ländern klappt es nicht, in allen. Und ich meine, die Politik müsste sich wirklich mal hinsetzen und dann auch mit den Fachleuten diskutiert. Es nutzt ja nicht, dass ich bis heute keinen Gesundheitsminister hatte, der aus der Medizin stammt.
Lauterbach? Karl Lauterbach ist auch Mediziner.
Entschuldige, ich nehme alles zurück. er war nicht in meiner Partei.
Medizinerperson oder Schmidt.
Es gab, es gab auch Gesundheitsminister der SPD und der Grünen sogar. Andrea Fischer wurde vorgenannt. Fischer
ist also zumindest von uns aus gesehen fehlen mir die Leute mit den Erfahrungen. Das eine Medizin ist, aber nie in der Praxis hat. Wo die Leute am Heiligen Abend stehen als Notfall und nicht wissen, wohin. Ja. Nur als Beispiel.
Also ich finde, in Deutschland haben wir schon einen großen, großen Erfolg mit der Sozialgesetzgebung seit Bismarck und natürlich mit der Krankenversicherung und vielen anderen Versicherungen. Das war ja auch der Anspruch, sozusagen die Inhalte zu erfüllen. Und deshalb hat man natürlich schon systematisch und gerade in der Kombination Kliniken und ambulante Medizin, ambulante Ärzte zu kombinieren, dass sie gleichzeitig halb selbstständig, halb staatlich in der Körperschaft sozusagen vertreten sind. Dass dieses Experiment, muss ich sagen, das gibt es so ausgeprägt, ausgebildet in vielen anderen Ländern gar nicht, sehr wenig oder zum Teil hat man es ja jetzt in den letzten Jahrzehnten kopiert. Also auf dem Niveau, wie wir sind, gab es nicht, gibt es nicht, noch nicht. Aber das hat eben seine Schwierigkeiten über die Jahrzehnte auch bekommen, weil natürlich die Erwartungen von Patienten, gut versorgt zu werden, auch sich gesteigert haben. Oder unsere Erwartung als Fachleute zu sagen, dieses Gebiet müssen wir genauso verstärken, dieses Gebiet auch entwickeln und so weiter. Und dadurch hat sich eine ganz große Breite, ein großes Spektrum der medizinischen Versorgungsmöglichkeiten entwickelt.
Und das kostet Geld.
Und das kostet Geld. Mhm. Und das im Dilemma eben zu den Erwartungen der Menschen zurecht. Gleichzeitig die Politik, die das verhandeln muss. Und du sagst eben, es gibt keine Fachleute, aber ich denke mal, das ist ja immer das Dilemma, wie weit man ist man Politiker, wie weit ist man im Fachgebiet Fachmann. Das, manchmal spüren wir das ja im Gemeinderat und streiten uns auch. Das war sicher in der Großpolitik nicht anders.
Ja.
Und insofern gibt es dadurch bedingt schon immer wieder Schwierigkeiten und jede Regierung hat versucht, fast, wie du sagst, herumzudoktern, hat es versucht zumindest, aber die meisten sind leider gescheitert. Mhm. Also zumindest im umfassenden Sinne und trotzdem bis jetzt erstaunlich, dass wir unser System erhalten können, aber auch nur aufgrund unserer sehr guten Ressourcen, finanziellen Ressourcen, denke ich bisher. Aber, und das wird sicher nicht so weitergehen und sieht man ja auch, zumal in den ganz angespannten wirtschaftlichen Bedingungen, wie es letzten Jahrzehnt.
Ja, einfach mal weil ich sage, ein bisschen eingrenzen, auch ein bisschen den Hintergrund, um ihn zu verstehen. Heißt es, auf der einen Seite haben wir in der Medizin, gibt es große Fortschritte, das ist aber auch an Apparate Medizin und an Technik und an technischen Fortschritt gebunden und ein System wie ein MRT oder irgendwas ist natürlich ein Hightech-System, ich weiß nicht, wie es bei den Augenärzten ist, ob es da auch vergleichbare Hardware im Einsatz ist. Das heißt, man kann mehr machen, aber es ist eben teurer und möglicherweise auch vielleicht die Anzahl der Menschen, die kommen, mehr geworden, vielleicht auch sogar bei internationalen ein guter Ruf. Menschen, die im Ausland höhere Zahnmedizin, Ulm zum Beispiel, soll sein, dass Menschen, weiß Gott, woher kommen, sich dann auch irgendwie da in der Richtung betreuen und Zähne machen lassen. Und das heißt, es sind einfach Veränderungen, die die Medizin kostenintensiv irgendwo macht und wahrscheinlich dann eben auch die Fachleute, die entsprechend die Qualifikation haben, sich auch entsprechend mehr bezahlen lassen. Das heißt, die Einkommen für die Ärzte sind, denke ich, ja auch gestiegen. Ne? Also, oder?
Also da kann man sich streiten. Tatsächlich, wenn man die Inflation bedenkt, eigentlich nicht, wirklich. Also über Jahrzehnte würde ich mal sagen.
Die Honorare sind seit Jahren nicht erhöht worden.
Und es werden Angepassungen immer stattfinden, die statt, aber tatsächlich immer etwas reduzierter als erforderlich. Vor allem deckt es ja nicht die allgemeine Inflation, sondern die Medizin, den medizinischen Fortschritt nicht ab. Mhm. Aber da muss man auch wirklich sehen, eben durch die Apparatemedizin bedingt, dass die immer mehr auch durch, da kommt eben der gesundheitliche Wirtschaftsaspekt dazu, Gesundheitswesen, Wirtschaftsfaktor dazu, der halt überragend mehr Einfluss in den letzten Jahrzehnten hatte. Und das bevorzugt die vor allem apparatemedizinischen Fachgebiete. Also insofern darf ich sagen, als niedriger Allgemeinmediziner an der Ende der Liste, bin ich natürlich am meisten betroffen, eben zu wenig bezahlt bekommen, aber ich war immer zufrieden, bescheiden, also ausreichend auf jeden Fall. Das hängt ja davon ab, was man damit anfangen will, was man verdienen will oder nicht. Mir war die Berufsethik einfach wichtiger.
Ja. Und ganz wichtig eben, die Krankheiten, also die Morbidität nimmt ja zu insgesamt.
Ja.
Einerseits auch natürlich durch Migration und so weiter, durch mehr Menschen, die auch vielleicht weniger einzahlen, wenn ich mal das so formulieren darf. Aber nehmen wir das Beispiel, als ich anfing zum Medizin studieren, wurde die erste Herztransplantation gemacht. Heute sind Herztransplantationen an kardiologischen Fachkliniken gang und gäbe. Kann ich als Arzt jetzt jedem Patienten, auch mir selber letztlich, mit einer Herzschwäche zu einer solchen Operation raten, um in 2-3 Lebensjahre, von mir ist es ja noch nicht, zu bieten? Wem darf ich es bieten? Wem kann ich es bieten? Mhm. Wem soll ich es bieten? Diese Frage hat mir die Politik bis heute nie beantwortet.
Mhm. Aber ich denke, das ist ja auch wirklich sehr schwer, weil das eben genau die individuellste Frage ist.
Ja, aber
du kennst, also wenn wir als Fachleute schon das nicht entscheiden können, einzuschätzen, wer es jetzt dringender braucht, wie sollen nicht Fachleute das entscheiden können? Denn die individuellen Ressourcen der jeweiligen Person, Patienten, die können wir am nächsten Fachgebiet nah am ehesten einschätzen, zu sagen, ja, der braucht es eher jetzt als der andere, der vielleicht es später braucht. Und das wird ja immer so sein, man spricht davon Triage, aber das ist ja wie mit allem. Also die Mittel werden so eingesetzt, wie sie gerade bedarfsmäßig erforderlich sind. Und dann ergibt sich irgendwann, wenn die Mittel nicht mehr da sind, natürlich damit ist es nicht so einfach, je teurer das wird, das Ganze längerfristig zu planen. Das ist ja auch die Schwierigkeit bei den Reformen, denke ich. Und da habe ich das Gefühl, immer wieder setzen sich halt die lobbystarken Fachgebiete eher durch, ganz spezifisch bei uns Ärzte. Und auch, dass wir die Ärzteschaft, die fachspezifische, je Apparatemedizin noch höhere Levels haben an Erwartungen und Technik und
ja,
natürlich auch Bezahlung für die Geräte. Die müssen sich ja amortisieren und da ist jetzt eine Erwartungshaltung des Einkommensumsatzes notwendig, um das Gerät durchzubringen, aber auch derjenige, der es betreibt, der Kollege, der will damit auch noch mehr natürlich für seinen Einsatz belohnt oder seinen gerechten Lohn haben. Vielleicht, aber ich denke, da gibt es eine zu starke Divergenz, wie allgemein das mit der Lohnentwicklung ja ist. Oder
das heißt, könnte man sagen, aufgrund der Befähigung der Mediziner, einfach Know-how und technische Möglichkeiten, ist die Nachfrage nach medizinischer Leistung gestiegen. Der Bedarf natürlich dann auch nach der Bezahlung, was dann wiederum ein Thema ist, die Kasse muss irgendwo ran. Es müssen letztendlich die Leute ihre Mitgliedsbeiträge bezahlen. Ja. Und wahrscheinlich gibt es aber auch Einflussfaktoren. Es gibt eine Pharmaindustrie, die natürlich auch ihre Arznei anbringen will. Also es sind verschiedene Beteiligte. Irgendwo wollen sie alle, aber an der Situation auch zumindest nicht ins Minus fahren, irgendwo doch verdienen. Aber im Grunde ist einfach der Bedarf an medizinischer Leistung mit die grundlegende Veränderung gegenüber der Medizin vor 70, 80 Jahren.
Das ist richtig. Der natürlich. Bedarf und dann vor allem wichtig, die Krankheitsrate hat ja auch zugenommen. Einmal werden die Leute älter und Krankheit ist ja auch ein gewisses Phänomen des Alters, brauchen also im Alter weitaus mehr an Operationen, künstliche Hüfte, nur um ein Wort zu nennen, den grauen Star, der im Moment einen richtigen Boom hat, weil er heute sehr modern und sehr erfolgreich operiert werden kann, im Gegensatz zu meiner Jugendzeit. Das gilt für eure in deinem Bereich natürlich auch in allen Fachgebieten, gerade operativ gewaltige Fortschritte, die Implantation, die Transplantation. Und das geht nicht ohne Geld natürlich.
Ja.
Das macht die Kosten.
Also da habe ich ein bisschen differenzierte Wahrnehmung und bekomme das immer auch wieder gespiegelt. Zumindest jetzt zum Beispiel aus der Augenklinik. Da berichten sie mir, die Mitarbeiter zum Teil, ja, es sind viele ambulant erfolgte Kataraktoperationen, aber dann nicht erfolgreich gelungen, die ambulant gemacht werden, oft auch relativ schnell und dann irgendwie doch die Nachsorge nicht so gut stattfindet. Öfters die Indikation zu früh gestellt wird. Natürlich kann man sagen, da kommt man natürlich an das Dilemma, wie gut kann man es verbessern, ob das oder noch in gewissem Maß erträglich ist, länger hält und man das später vielleicht das machen müsste. Aber das hat sich zum Beispiel am Beispiel Katarakt-OPs. Viele ambulante Medizin wollten wir auch fördern, damit es günstiger wird, auch wie die ambulante Pflege Andererseits hat sich da in dem Bereich, so muss man die Bereiche um Ulle sehen, hat sich sehr intensiv viel, wie du sagst, Igelleistungen, aber diese Zusatzleistungen, ambulante OPs auch zum Kostenfaktor entwickelt. Mhm. Verselbstständigt die Frage, wie viel da unbedingt immer erforderlich ist, indiziert ist, das zu machen. Und das hat in einigen Beispielen überhand genommen, wie jetzt auch mit den Knie-OPs oder Wirbelsäulen-OPs. Zum Teil, also und die operierte Medizin allgemein, muss man sagen, so sehr sie wichtig notwendig ist, aber es hat überhand genommen, dass vielleicht öfters mehr als notwendig eingesetzt wird. Mhm. Und hat auch Kosten verursacht. Also ich sehe da schon viel in dem Bereich Schlupflöcher bzw. einfach zu viele Kostensteigerungen, die man vielleicht anpassen
ja, könnte. Aber der Punkt, wenn wir gerade versuchen, das ein bisschen zu beschreiben, das Problem, ja. den ihr angesprochen habt, ist natürlich grundsätzlich, denke ich, dass die Menschen so viel älter werden. Das heißt auch gerade Pflege, die ja enorm teuer ist und auch absolut. Das Gesundheitswesen stark belastet, ganz andere Aufwand bedeutet, weil die Menschen halt nicht mehr mit 75, wie vielleicht vor 40, 50, na, 60 Jahren dann sterben, sondern all das, ich weiß nicht, wie halt die Lebenserwartung ist auf jeden Fall gestiegen, wo sie liegt, 80, aber zum Teil ja bis 100. Das gibt ja nicht selten und nicht, ihr wisst doch vielleicht sogar besser als Gemeinderäte, zahlreiche und viele Menschen, die sogar die 100 erreichen. Das war vor 40 Jahren noch nicht der Fall. Da war eine 100-Jährige, ich erinnere mich an der Nachbarschaft, unglaubliche Sensation. Und heute weiß ich, verschiedene Menschen, die 100 erreicht haben oder schon sogar drüber sind. Oder die Rekordhalterin ist 100, wie alt ist sie gerade? 100,
gut, also mein ältestes ist 108.
Ja,
im Kauenstein, ein Patient mit 108, die glücklich ist, die habe ich mit 100 noch selbst operiert.
Ja. Nicht du mit 100, sondern ja, gut, jetzt 700, ja.
Als sie 100 wurde.
Ja,
nach der langen Diskussion darf man das noch und sie war glücklich.
Das ist schwierig. Also, bei dem Alter ist gerechtfertigt, würde ich mal sagen.
Ja, aber gerade noch jetzt geht. Nehmen wir die Makuladegeneration aus meinem Fachgebiet, die wird im Moment hochgespielt.
Ja,
zum Beispiel die bringt was in die Kasse. Ja. Ja, das sage ich ganz offen, das sage ich auch von meinen Kollegen ganz offen. Mhm. Es gibt einige Gebiete, wo man echte Geschäfte machen kann und will und vielleicht auch zu unkontrolliert macht.
Mhm. Ja, ja.
Also es sind wirklich viele Beispiele, wo der Kostennutzungsfaktor wirklich einfach mal angeschaut werden muss.
Ja. Das heißt, die Bereitschaft, Operationen oder irgendwie Leistung durchzuführen, weil es eben die Technik kann, ist vielleicht ein bisschen zu hoch oder man macht zu schnell. Ich höre öfters, dass jemand neues Knie, neue Hüfte oder irgendwas kriegt, dass die Bereitschaft da zu tauschen oder was.
Das deckt sich ja auch mit der Erwartung der Patientin natürlich und natürlich durch die gesellschaftliche Erwartungshaltung medial genauso hochgehypt und immer wieder vervielfacht, ob das ein Teil Wahrheit ist, was dann halt so Gewissheit wird für alle, was eben nicht stimmt. Und dadurch natürlich wieder die Lobby damit auch Möglichkeiten hat, das zu pushen. Und dann kommt die Erwartungshaltung und die Erfordernis von den Patienten. Ja. Und da sind wir auch selber Ärzte immer im Dilemma natürlich, wenn wir sagen, nee, das geht einfach nicht oder das ist nicht notwendig.
Mhm. Und dann ist das
Patient, keine guten Ärzte.
Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber bei mir ist ein Patient schnell mal bereit, mit dem Anwalt zu kommen, weil er seinen Führerschein verliert zum Beispiel.
Zum Teil auch.
Und wenn man nicht operiert, wobei die Operation selbst wieder ein Risiko sein kann. Ja, ja. Die Erwartungshaltung ist auch gerade ins Juristische übergeschwappt. Also ich bin als Gutachter immer wieder an der Front. Ja. Und da könnte man viel Geld sparen. Aber es ist nicht das Einzige, wo in der Gesundheit, sag mal, Geld, ich sag mal, liebevoll verbraten, du willst mit dem Wort zustimmen, verbraten wird, sondern es sind Verwaltungskosten, die seit Jahren nicht sie sinken, sondern zunehmend die Aufgaben, Dokumentation in einer Praxis riesengroß. Ja. Dokumentation allein einer Blinddarmoperation von 15 Minuten dauert gut eine halbe Stunde. Also es ist für mich untragbar.
Ja.
Wir müssen uns von einigen Sachen da lösen.
Lass uns mal einen ganz kurzen Musikbreak machen und das Thema Verwaltung. Heider, da haben wir gestern, können wir sagen, von der Sendung auch kurz gesprochen. Da hast du mir gesagt, das verdirbt dir richtig die Freude dran. Da lasst uns nach der Pause auch mal drüber sprechen, was da an zusätzlichem Aufwand heute eben da ist und was vielleicht auch sogar Einflussfaktoren wie Datenschutzgrundverordnung, keine Ahnung, ob das auch einen Einfluss alles hat und komplizierter macht. Aber wir sprechen gleich nach der Musik, spielen dann erstmal an. Ich hoffe jetzt hier auf der mit einem anderen Technik-Kanal funktioniert Ace of Hearts mit Ladytron, ja, unser anderer Computer hat im Geogrand ein BIOS-Update im Laufen, drum ist der Jingle nicht gelaufen, aber die Musik müsste zum anderen laufen. Radio Free FM, der Lokaltermin heute Morgen. Wir sprechen über Gesundheitspolitik, über die Gesundheitsreform. Ein Thema, was sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, eigentlich, wir könnten 2 Stunden damit fast schon füllen, aber das werden wir nicht schaffen. Dr. Heider Süßli und Dr. Hans-Walter Roth bei mir heute Morgen im Studio hier im Lokaltermin. Wir waren gerade bei dem Thema aufwendige Dokumentation. Und Heider, wir können sagen, wir haben uns gestern ja auch kurz unterhalten, wenn wir uns zufällig getroffen haben, hat gesagt, mir macht das gar keine Freude mehr. Der Beruf ist immer mehr Dokumentation, immer mehr Paperwork. Und gar nicht mehr die medizinische Betreuung. Hans-Walter, ja. Ich weiß nicht, wird bei dir ähnlich so genau wahrscheinlich so gewesen sein?
Ganz genau so.
Ja.
Die Dokumentation hat einfach ein Drittel der gesamten Zeit beansprucht. Also
so sehe ich es auch.
Die fehlt für den Patienten.
Mhm. Ja, genau. Also Drittel fast zu 40 jetzt seit der Digitalisierung mit der Telematik noch mehr, muss man ehrlicherweise sagen.
Richtig.
Und das ist eigentlich wirklich berufsethisch nicht mehr zu vertreten. Insofern von Arzt, von Gesamtmedizin, also ich sehe mich so als Allgemeinmediziner, als Allgemeinmedizin schon für den ganzen Menschen. Und wenn ich sehe, dass ich die meiste Zeit fast schon nicht mehr für den Menschen, für den Patienten verwenden kann, zumal bei besonders schon eh reduzierten Patienten Sprechzeiten pro Patient, also in der Sprechstunde, ist das sehr, sehr, sehr leider enttäuschend und sehr wirklich unangenehm, wenn das so weitergeht. Und es wird da so, wie es aussieht, mit der KI leider nicht besser,
muss
man sagen, ehrlicherweise. Und da frage ich mich schon, wann wirklich, wie lange kann man berufsethisch das vertreten, Arzt zu sein?
Ja, ja. Genau, was ich gerade noch so als Gedanke vorher sagen wollte, jetzt gibt es natürlich auch, was Umgang mit Daten angeht und Datenschutzgrundverordnung wahrscheinlich ganz viele irgendwo auch Dinge, die beachtet werden müssen. Ich meine, ich lerne es ja auch oder weiß ja auch bei unserer Arbeit, personenbezogene Daten und ihr seid natürlich insbesondere personenbezogene Daten, mit denen ihr auch dann Umgang habt, die natürlich wahrscheinlich in einer bestimmten sehr sensiblen Form nur handzuhaben sind und weiß Gott wie, was weiß ich, separat und vielleicht gesichert und kryptiert Server und wie auch immer, wiederum, denn es kommt die Karte, die wiederum mit auch mit irgendeinem System verbunden sein muss. Das heißt, da ist wieder Infrastruktur wahrscheinlich, das IT, da ist vielleicht sogar noch ein Datenschutzbeauftragter notwendig, ich weiß nicht was alles, aber es wird natürlich für eure medizinische Tätigkeit auch euch, mehr belasten.
Belastet schon die ganze Zeit. Allein mit dem Datenschutz, was wir da intensiv an Arbeit hatten, mit den Patienten, die aufzuklären und sich Formulare ausfüllen zu lassen oder wir selber erstellen mussten. Unglaublich. Also ich sehe das leider auch sehr, sehr ungünstig, diese Entwicklung, weil das nur noch komplexer wird. Die Menschen sind allgemein schon hyperkomplex überbelastet und jetzt Patienten in der Situation, wir sollen wiederum die Situation versorgen können. Ich sehe da wirklich sehr schwer, dass das noch funktionieren kann. Und das andere ist eben, ist es ein System, wo wir die Menschen versorgen wollen. Ich sehe unbedingt natürlich bisher die Vorteile, die haben gut funktioniert, aber trotzdem wird das eine große Herausforderung. Und da jetzt verkürzt eine Reform zu machen, zu sagen, also das ist der wirtschaftliche Aspekt, den müssen wir korrigieren. Und das andere berufsethische, das interessiert uns nicht, was eh schon immer ein bisschen leider links liegen gelassen wurde. So funktioniert es auch nicht, wenn man wirklich Menschen versorgen, zumindest, also nicht versorgen im Sinne jemanden versorgen, sondern dass wir gemeinsam eine Gesellschaft haben, überhaupt zu sagen, wo wir jeder für sich gesund sein darf und möglich sein soll, dass das in Gefahr ist, schon länger. Auf anderen Ebenen kann man ja nochmal reden.
Und man vergisst, dass das unser Grundgesetz uns das ja garantiert. Das haben wir gerade gefeiert, das Grundgesetz.
Ja, natürlich.
Das ist eigentlich ein echter Widerspruch. Ja. Auch, dass die Menschen gleich sind, das ist jetzt wiederum das Problem, was wir auch angesprochen hatten, dass wir eine Zwei-Klassen-Medizin haben. Ja, und interessanterweise die augenblicklichen Versuche einer Gesundheitsreform, die Zwei-Klassen-Medizin, die zweite Klasse, sage ich mal so, das ist umgekehrt die erste Klasse bevorzugt und weniger belastet als eben die zweite Klasse, der echte Sozialfall, der uns immer schwieriger wird, als Ärzte zu behandeln. Denn wir kriegen ja Vorschriften, was wir an Medikamenten verordnen dürfen.
Wollte ich gerade sagen, da gibt es eine Deckelung irgendwo auch, was Kosten angeht.
Kein Arzt durfte also einen schwerkranken Patienten haben, der die Summen überschritt, dann bekommt man einen Brief, man bekommt eine Abmahnung und bekommt eine Rechnung von der Krankenkasse. Das ist also in manchen Fällen so gegangen, völlig zu Unrecht. Und das wiederum hat natürlich dann auch einen Verwaltungsaufwand. Man könnte da sehr viel ersparen, wenn es einmal ein bisschen mehr Vernunft gerade bei den Zuordnungen, auch Genehmigung von Medikamenten klarer wäre. Die Tatsache, dass der Patient ja nebenbei Medikamente zahlen muss oder jetzt für den Arztbesuch wieder oder auch dann mehr bezahlen muss indirekt, das sind alles Zeichen, dass irgendetwas nicht stimmt. Mhm. Das ist für mich ein Krankheitssymptom.
Ja, das ist ein Punkt, den ich nicht verstehe. Ich meine, normalerweise ist doch der Arzt, der vor Ort den Patienten sieht und hat, derjenige, der entscheiden muss, welches Medikament ist das Richtige. Wieso kann und macht jemand einem Arzt dann entsprechend Vorgaben, dass er das oder jenes nicht verschreiben, dafür was anderes geben muss? Was ist denn da der, wie kann man denn das von der Sache erklären? Ist das ein reiner wirtschaftlicher Hintergrund? Also, sozusagen billigeres Medikament muss es sein, das kostet dann weniger und die Krankenkassen haben weniger Ausgaben. Was ist denn da der Gedanke?
Also ich sehe da, das ist ein systemischer Fehler. Das ist tatsächlich ein systemischer Fehler.
Ja.
Denn eben, ich sehe das eben aus der allgemeinen oder ganzheitlichen Sicht für den Menschen. Natürlich, also die Begrenzungen, wie Kostendämpfungsgesetze schon über Jahrzehnte, 70 Jahren losgingen, sind jede Reform mehr oder weniger in der Folge auch eine Art Kostendämpfungsgesetz. Mhm. Inhalte sind ja überragend diesbezüglich geplant, wie heute jetzt heuer auch. Und da, die Beschränkungen waren ja dann Pharmaindustrie zu begrenzen, die hohen Preise zu begrenzen, Rabatte, Rabattgesetze, Firmen wurden da dann begrenzt, hat man eingeführt alles. Das sind dann die Behinderung für uns, wo wir natürlich nicht sagen, gut, das ist vielleicht 1A, Mercedes-Hersteller, den verorten wir nur noch. Das hat halt nicht funktioniert, weil es eben auch marktgerecht nicht mehr ist. Mhm. Und deshalb sind die Zwänge natürlich auf uns zugekommen, notwendig auch, sehe ich. Und meistens ist es so, dass das halt mehr notwendig ist, dass wir es begründen müssten. Zum Teil geht es dann in Einzelfällen, aber das sehr, sehr bürokratisch wird. Ich sehe das als systemisch natürlich. Die Präventionsmedizin, die hätte schon länger, die ja auch für die Gesundheitsversorgung im Sinne der eigenen Gesundheitsämter schon immer ja Aufgabe ist, die hat nicht funktioniert. Die funktioniert immer noch nicht. Allerdings, also bei allen Akteurinnen muss man ehrlicherweise allerdings auch nicht ganz bewusst, gezielt, politisch durchgehalten, gefördert. Und andererseits halt bei einem zu großen Spektrum, Gesundheitsmarktspektrum, was immer wieder halt durch Kräfte von bestimmten Richtungen dann besonders dann wieder unterminiert wurde, muss man schon sagen. Und das sehe ich systemisch. Ich sehe aus allgemeinmedizinischer Sicht einen Menschen, den ich versorgen kann, sprechende Medizin, 96, Seehofer, war Gesundheitsminister. Mhm. Der hat so eingeführt, ich hatte mich wirklich gewundert, die Kollegen, konservative Partei, sieht endlich ein, dass die sprechende Medizin eigentlich das Allerwichtigste ist. Weil je gut man einen Patienten führen kann, und alle Patienten kommen meistens eigentlich mit zu 60% psychischer Belastung, die da diese Beschwerden psychosomatisch verursacht haben. Ja, ja. Aber 6 Monate hat sich durchgehalten, politisch. Da hat man es gestrichen. Mhm. Und so war das immer wieder Bemühungen zu sagen, Ulla Schmidt hat es gemacht und nochmal später jemand. Aber leider wurde es nicht durchgehalten, zum Teil auch durch unsere Ärzteschaft, weil man dann die Apparatemedizin vorrangig behandelt hat. Mhm. Aber so verlieren wir einfach wirklich mit wenig Ressourcen eine gute Versorgung, Basisversorgung, die verlieren wir. Und das muss man jetzt systemische Reformen machen, zu sagen, wie weit wollen wir das System erhalten, ambulantes System. Ja. Zu sagen, nein, dann müssen wir zusammenstreichen, was ein bisschen passiert. Das muss man politisch entscheiden und sagen, ob man das will. Aber wahrscheinlich, die Ressourcen sind ja eben nicht unendlich, zwingt uns das. Nur darf man da jetzt nicht kleine Bereiche nehmen. Da muss man schon systemisch das ankündigen und sagen und ehrlich dazu stehen. Und das fehlt mir ein bisschen schon.
Ja, wir haben ja nur einen Punkt, wenn es um auch das Thema Finanzierung geht, dass natürlich die Generation der Jungen weniger, das heißt diese Bevölkerungspyramide, also in Bezug auf das Krankenversicherung und Einzahlen, das sind immer weniger. Es werden auch die, wie schon angesprochen, die Menschen, die älter werden, mehr. Das heißt, es müssen dann weniger Versicherungsbeitragszahlende dann die Menschen im Alter, die länger leben, also mehr Kosten irgendwo auch decken. Das ist ja auch, glaube ich, ein Grund, eine Grundentwicklung, die einfach in der Bevölkerungsentwicklung angelegt ist und dann
Ja, 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 klar.
Das ist völlig richtig.
Ja.
Aber ich würde auch gerne noch einen anderen Punkt ansprechen, und zwar die Vorsorge. Für mich ist es eigentlich nicht haltbar, auch ethisch nicht haltbar, dass Krankenkassen die Vorsorgen nicht übernehmen. Ich denke jetzt an die Prostatavorsorge, Brustkrebsvorsorge, dass diese Untersuchungen nicht übernommen werden, dass sie zum Teil privat bezahlt werden müssen. Nicht jeder kann das. Und ich habe das mal durchgerechnet, ein Prostatakarzinom, was, also Prostatakrebs, der verpatzt wird, verpennt wird, sage ich mal krass, weil der Besitzer sich nicht das Geld für die Vorsorge leisten kann, kostet ein Vielfaches für die Kassen. Das ist eine ganz primitive Rechnung. Das Gleiche gilt, zum Glück machen sie das zum Teil ja jetzt, dass sie die Brustkrebsvorsorge übernehmen oder die Frauen sogar auffordern. Aber die Vorsorgenuntersuchungen müssten weitaus ausgedehnter sein, denn das ist ein Kostenfaktor, der nachhinein sich herausstellt. Wenn ein Patient zu spät kommt oder dann eben mit einem Krebs kommt, der vielleicht nicht mehr operabel ist.
Aber ich gerade, weil du das sagst, denke, jetzt habe ich gelesen, Hautkrebs nimmt zu, und ich habe irgendwas mitbekommen, in der neuen Gesundheitsreform ist das Thema kostenloser Check, was Hautkrebs angeht, irgendwie auf der Streichliste.
Richtig. Ja,
also ich finde, man hat ja das eingeführt,
ja.
An sich zweistufig, sehr gut, fand ich schon. Nur hat man uns, also die Allgemeinmedizinern, die erste Stufe eben bei der Vorsorgeuntersuchung sozusagen das mit überprüfen sollen, nicht ausreichend unterstützt, muss man sagen. Es gibt eine gewisse Bezahlung, aber das Problem ist in der Gesamtquerkostensituation, kann man nicht so viel Zeit sich dafür nehmen. Man macht das schon, also ich mache das natürlich. Und sehe mich immer in den Zwängen, ich habe nicht genug Zeit, auch alles andere noch zu prüfen. Und andererseits hat man jetzt in der fachärztlichen Schiene das weiter dazu ermöglicht, was eigentlich so geplant ist, dass wir ja dann auch überwiesen haben, dass das dann erfolgen soll. Und das ist aber ein bisschen anders gelaufen, weil oft die Patienten gleich versuchen, dahin zu gehen. Was dann noch mal teurer wurde, wird, je mehr das machen, je mehr Patienten oder Kollegen das machen, das ist ja natürlich. Ja. Und wenn wir die Steuerung hätten wir haben können, ein bisschen mit mehr Unterstützung, und die lässt wieder nach, so wie bei der Sprechenmedizin, bei vielen anderen Bereichen, Vorsorge allgemein. Insofern finde ich schade, wenn das wirklich jetzt darunter leiden muss.
Mhm. Und auf der anderen Seite, also das Beschriebene, auch mehr Kosten und hier an der Stelle auch reduzierte Leistung, auf der anderen Seite kommt hinzu, dass immer weniger Ärzte werden. Der Ärzte, ich meine, lass uns das mal kurz thematisieren. Der Beruf des Arztes, Freizeit, ist ja nicht mehr lukrativ, weil zum Beispiel so viel Aufwand mit Dokumentation und an der Stelle viel Hickhack mit Abrechnung und ich kann nicht verschreiben, was ich eigentlich verschreiben will. Ist das mit ein Grund oder wann haben wir den Ärztemangel? Ist der Beruf des Arztes einfach nicht mehr interessant, nicht mehr ergiebig und zu aufwendig? Jeder muss zu viel irgendwie Stunden machen.
Der Fehler ist vor Jahrzehnten gemacht worden.
Ja.
Schon an der Universität. Ich musste, du wahrscheinlich auch, noch einen Numerus Clausus überstehen. Nur ein Drittel der Bewerber bekam dann die Zulassung zum Studium und hat es dann entsprechend durchgezogen. Man hat aber, wenn er fertig war, am ersten Tag schon einen Arbeitsplatz geboten bekommen als Arzt. Mhm. Und die Universitäten, also die Länder vor allem, waren nicht bereit, jetzt noch mehr Ausbildungsplätze für Ärzte zu finanzieren. Hatten gleichzeitig natürlich einen hohen Anteil von Ärzten aus dem Ausland, zu meiner Zeit wenigstens, die dann ins Land zurückgingen, zum Teil jetzt auch wiederkommen und unsere Ärzteschaft damit verstärken. Also Ärzte aus der Migration, die zum Teil auch recht gut ausgebildet sind, muss ich sagen. Und in meinen Augen natürlich jetzt, vor allem wenn sie in Deutschland mal ausgebildet waren, jetzt im eigenen Land fehlen. Mhm. Für mich ein großes Problem.
Ja.
Denn ich weiß nicht, wie es bei euch im allgemeinmedizinischen Bereich ist. Bei uns fehlen Augenärzte. Wir haben in Deutschland zurzeit 3-4 Monate Vorbestellzeit.
Nö. Wartezeit.
Ja, also wenn du irgendein Problem hast. Und das ist eigentlich auch nicht haltbar.
Ja, ja.
Also ich sehe dann die Effekte schon so, dass seitdem das ermöglicht wurde mit der Steuerung für Termine, das war ja so ein bisschen beabsichtigt, das gut zu steuern, dass man leider auch bei manchen Fachgebieten halt gedacht hat, ja gut,
dann steuere ich das so, die regulär Kontrollierten muss ich ja nicht so oft mehr untersuchen, die müssen nicht so oft kommen und dafür nehme ich dann andere Patienten, die Akuten wiederum, wenn es wirklich akuter Notfall ist, sollen wir dann die Hausärzte vermitteln und das ist ein Aufwand für uns, neben der übrigen Bürokratie, Digitalisierung, dass das nicht leistbar ist, also hyperkomplex alles wurde und da ist verständlich, dass keiner in die Situation kommt, wenn sich niederlassen will. Also nicht unter diesen Umständen und diesen Aufwandsrisiko auf sich dieses aufnehmen will. Natürlich in den letzten Jahren jetzt mit dem scheinbaren Life-Work-Balance-Faktor, den sehe ich jetzt nicht so schlimm, aber ist auch dabei. Was aber strukturell ein Problem ist, bei der Zulassung eben oder des Studiums für Mediziner, dass man immer noch die höchsten Ansprüche hat, die allerbesten dürften nur rein. Genauso kann man nur die sozusagen sich leisten, studieren zu lassen und nicht mehr Studienplätze macht. Und gleichzeitig eben wirklich jetzt deshalb ja Nachwuchs fehlt, weil zudem auch stimmisch damals vor Jahrzehnten immer mehr, vor allem Frauen, studieren konnten und mehr Medizinern ja fast bis zu 70% zeitweise mehr waren. Und gut, die Frauen haben natürlich selber auch nicht die Möglichkeit gesehen, als Mutter und so weiter noch sich niederzulassen, in dieses Risiko zu gehen.
Ja.
Da fehlt auch der Anteil der Ärzte. Das zeigt sich jetzt eben sehr hochpotenziert, vielfältig. Ja. Mhm.
Das heißt, ja, wir werden in einigen Jahren, das wird sich noch verschlechtern, diejenigen, die heute nicht da sind, wenn irgendwann mal wirklich die akute Lücke so da ist, dass gar nichts mehr geht, erstmal ausgebildet werden. Das heißt, wir werden über eine gewisse Zeit auf jeden Fall eine Lücke haben. Das heißt, die ist eigentlich schon da.
Ja.
Du hast es gesagt, Hans-Walter, und hätte das auch gesagt. Und verschiedene Leute, und vor allem, glaube ich, auf dem Land, die ganze Thematik Landarzt und Landversorgung ist ja hoch prekär, weil keiner mehr irgendwo das machen möchte. Ich glaube, die Leute überwiegend in Krankenhäuser oder in große Dienstleistungszentren gehen, also, oder?
Ja. Ich habe gleichzeitig Ärzte bei mir jetzt anstehen aus dem Ausland, die sind ausgebildet, können Deutsch, haben Anerkennung genauso und kommen nicht zum Zug aufgrund der Zulassungsbedingungen, die eben nur tatsächlich leider immer noch so sehr ausgeprägt national eher denkend und mit den Höchstleistungen vergleichend sind die Zulassungsbedingungen. Also solange das auch nicht passiert, dann fehlen da auch Ärzte, obwohl inzwischen schon ja sehr viele da sind, fast ein gutes Drittel oder mehr, nicht deutsche Ärzte sozusagen im Dienst sind. Ne?
Ja.
Aber das Drama nimmt weiter zu. Also wirklich, wie gesagt, man muss dann systemisch so sagen, wie weit können wir es leisten, dieses ambulante medizinische System und Krankenhaus genauso.
Oder kriegt das jetzt die Apotheken anfangen sollen, ärztliche Leistungen zu übernehmen, und bei Blutdruckmessen hätte ich kein Problem.
Aber Impfen habe ich sogar gehört. Es soll, ja, über einen Bericht im Fernsehen habe ich auch gesehen, dass Apotheker jetzt impfen können, dürfen sollen.
Da bin ich schon ein bisschen vorsichtig, denn beim Impfen kann es auch mal passieren, dass der Patient, ich sag mal, aus dem Latschen kippt. Mir übrigens auch immer wieder passiert.
Ja.
Das sollte man eigentlich nicht machen, denn Impfen ist ein körperlicher Eingriff juristisch. Ja. Eine Körperverletzung sogar, streng juristisch. Mhm. Und das jetzt in Apotheken zuordnen, ich weiß nicht, ob das geschickt ist. Mhm. Andererseits sind die Impfungen notwendig, kein Zweifel. Und die nächste Seuche kommt wieder. Wir haben ja mit Corona genügend Erfahrungen mit unserer Gesundheitsmedizin gemacht. Du ja sicher auch.
Ja, absolut.
Wie auch mit der Seuche umgegangen wurde. Und Ebola kommt auch. Wann wissen wir nicht, aber sie kommt.
Ja. Lass uns mal einen ganz kurzen zweiten Musiktitel, einen 2-Minuten-Titel habe ich extra gegriffen, spielen. French Connection, Disconnection, Tom Petty and the Heartbreakers. Und dann müssen wir über die aktuelle Thematik Gesundheitsreform, was taugt sie oder nicht, auch natürlich ein bisschen sprechen. Aber jetzt erstmal Tom Petty and the Heartbreakers. Bleibt dran, das ist Radio Free FM. Lokaltermin bei Radio Free FM, extra mit kurzer Musik, weil wir ganz viel noch zu sprechen haben. In der Ausgabe Nummer, was haben wir gesagt, 110 des Lokaltermin. Heute Vormittag mit Dr. Hans-Walter Roth und Dr. Haida Süßlühen. Wir haben schon gerade verschiedene Aspekte angesprochen, die im Gesundheitswesen, wie soll ich mal sagen, nicht gut laufen oder wo es Probleme gibt. Hans-Walter hat gerade in der Pause was angesprochen, das Thema Engpass mit Medikamenten. Hans-Walter, wie kann es sein, dass bei uns das Problem, dass wir nicht genug Medikamente bekommen, in unserer Gesellschaft irgendwie auftreten kann? Woran hakt das?
Es hakt daran, dass die deutsche Industrie zu viele Auflagen hat, gerade bei Neuentwicklungen von Medikamenten, und es viel angenehmer ist, man lässt sich hauptsächlich aus Indien oder sogar aus China Präparate kommen. Und das ist, meine ich, auch im politischen Bereich verpasst worden.
Das heißt, man glaubt, besser kaufen als selber entwickeln und teures Geld da reinzustecken.
Genau. Ja. Und auch die Umweltbedingungen für Neuentwicklung von Medikamenten ist ja Wahnsinn in Deutschland. Mhm. In Indien kennt man sowas nicht. Was natürlich nicht gut ist für die dortige Umwelt, aber man macht hier Fehler, dass man Präparate aus dem Ausland rannimmt, die billiger sind, damit in Deutschland eben Umwelt gespart wird, bzw. die Firmen gespart werden. Viele kommen auch aus der Schweiz. Das entgeht uns dann auch damit die steuerliche Komponente. Mhm. Das hat man nicht aufgepasst. Und die Leute, die das bestimmen, was aus dem Ausland kommt, das sind eben auch wieder keine Fachleute. Und wenn man im Ausland Präparate holt, ich mache es manchmal in Frankreich, in meiner Familie, dann ist es zum Teil bis 10% nur der Summen, die ich hier in Deutschland zahlen müsste für Herzpräparate, nur als Beispiel. Und dann darf man sich nicht wundern, dass die Kassen auch den Ärzten immer wieder schreiben, du gibst zu viel für die Medikamente aus, versuch was zu nehmen, was Naturheilkunde ist, das muss nämlich der Patient selber zahlen.
Ja.
Sehr beliebt, ich gebe zu, das wirkt auch zum Teil, aber das ist nicht gut entschieden worden in den politischen Kreisen, in wirtschaftlichen Kreisen, und die Pharmaindustrie in Deutschland hängt. Mhm. Die hängt voll in den Seilen im Moment.
Mhm. Ja, ja, also es ist tatsächlich so, dass das jetzt sich so entwickelt hat, ein bisschen marktwirtschaftlich gesteuert,
ja.
Dass mehr im Ausland produziert wird, oft von wenigen Herstellern. Mhm. Und wenn es da mal aushakt, dass irgendwas fehlt, eine Substanz, da gab es ja so chemische Grundstoffe, die mal gefehlt haben, dann dauerte es länger, bis man nicht bekam. Aber es ging relativ gut. Internationaler Markt, den haben wir ja eigentlich auch. Insofern kann man immer wieder mal zur Not beziehen. Die Handelswege gibt es, gab es. Außer jetzt natürlich, wo die Bedingungen internationaler Wirtschaft ein bisschen erschwert werden, es schlecht ist. Mhm. Aber das an sich hat funktioniert, funktioniert auch. Und zudem, ich sehe es natürlich jetzt aus meiner Tätigkeit naturwissenschaftlich und naturmedizinisch so, dass wir sehr vieles eigentlich nicht so oft brauchen, wie wir es einsetzen, wenn denn der Patient natürlich auch sich um seine Gesundheit kümmert und auch die eben naturheilkundlichen pflanzlichen Präparate, die man selber bezahlen muss, nutzt. Und meistens klappt das auch, zumindest meinen Erfahrungen mit meinen Patienten. Und viele sind auch bereit dazu. Aber manchmal ist es so eine schnelle Entscheidung zu sagen, jetzt brauchst du ein Antibiotikum, als statt eigentlich den Patienten gut zu führen, zu betreuen. Mhm. Und da kommt wieder die sprechende Medizin, die Zeit, die man nicht hat.
Mhm. Lass uns mal über die angedachte Gesundheitsreform, die Nina Barken im Bundestag vorgestellt hat, die irgendwo, glaube ich, noch im Sommer irgendwie auch durch den Bundestag gehen soll, zur Beschlussvorlage, einfach mal sprechen. Ich weiß, ihr seid bald als Mediziner nicht so total glücklich damit. Und gefühlt ist es so, man zahlt mehr, hat aber irgendwie weniger Leistung. So, ich habe ein Zitat gehört von Robin Weserosch kürzlich, der so sehr kurz und prägnant zusammengefasst hat. Was sagt ihr zu der Gesundheitsreform? Was würdet ihr der Ministerin damit auf den Weg geben wollen?
Ja, die Dinge, die wir eigentlich hier klar heute besprochen haben, das sind die Ansatzpunkte. Wir können in der Gesundheitsvorsorge mehr machen, also die Gesundheitsvorsorge zu einer Kassenleistung machen, um auf der anderen Seite, zum Beispiel im operativen Bereich, erheblich einzusparen. Das schafft man irgendwie nicht. Man könnte mit Medikamenten auch 19% Mehrwertsteuer sparen. Das ist, weil ein Präparat, spezielle Antibiotika oder Krebsmittel, die ein Tausender im Monat kosten für einen Patienten, sind das immer nur 190 Euro, die der Staat kassiert.
Ja. Gleichzeitig aber auch die Medizin oder nein, die Pharmaindustrie in Deutschland stärken, dass keine Abhängigkeit vom Ausland besteht, kein Medikamentenmangel entsteht. Mir kommt das Thema Maskenmangel auch, wo wir aus dem Ausland importieren mussten. Bei Corona haben wir gar keine Kapazitäten oder keine Produktionskapazitäten irgendwo hatten, wo man auch plötzlich abhängig war und dann nichts gekriegt hat. Also sprich auch, um, wie soll man sagen, sich ein bisschen mehr unabhängig, aber independent zu machen vom Ausland, wenn irgendwo irgendwas eintritt, Krisensituation, dass man auch irgendwie die Fähigkeit und Produktionsstätten für alle die Dinge hat. Wäre das schon auch ein Punkt, den ihr dann fordern würdet?
Also ich denke, das war natürlich eine Ausnahmesituation mit Corona, aber ja, natürlich müsste da eine Grundausstattung sein, die Versorgung ermöglichen kann. Das war nicht der Fall, darauf war man nicht eingestellt. Und das, diese Ressourcen müssen sichergestellt werden. Und das wird halt nicht funktionieren, jetzt wie bei der Pflege auch. Wenn man da jetzt sparen will, die Menschen haben nicht das Einkommen und man kann dann ins Erbe auch noch gehen, wie weit die damit überleben. Aber die Kosten sind einfach teuer, nicht leistbar. Und jetzt soll das nochmal auf den Patienten übertragen werden. Also ich sehe das sehr, sehr kritisch. Das muss man versuchen, anders zu finanzieren. Es gab ja schon immer wieder, wurde auch gesagt, versicherungsfremde Leistungen jetzt im Bundeshaushalt, die dann aus der Krankenkasse sozusagen aus dem Budget genommen wurden. Das alles sollte mal halt aufhören. Das ist ein Faktor. Und dann muss man halt das Niveau der Leistungsfähigkeit sich ehrlich, offen eingestehen und sagen, so viel können wir leisten.
Ja, ja.
Natürlich wird es mit der Pflege vielleicht nicht optimaler werden. Aber wenn man gute Basisversorgung haben kann, das muss man sicherstellen. Mhm. Solange das nicht systemisch angedacht wird, sehe ich da immer nur punktuell, obwohl die Stellschrauben schon die richtigen erkannt sind. Aber dann leider eben da nicht weiterverfolgt werden.
Ja. Ein Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist das Thema Krankenversicherung. Wir zahlen ja zum Teil, vor allem der Privaten, unheimlich viele Mittel, unheimlich viel Geld. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem, das ich sehe. Das Thema Bürgerversicherung, keine zwei private und eben gesetzliche Krankenversicherung. Wäre das aus eurer Sicht eine vernünftige Lösung oder ist das auch Käse? Oder wie kriegt man das mit den hohen Krankenversicherungskosten dann vielleicht auch
besser? Ich finde es schon mal gar nicht gut, dass die Krankenkassen Werbung machen dürfen. Die gesetzlichen sind ja beschränkt, aber wenn ich jetzt an die privaten denke, die für mich oder auch für dich mit 1.600 Euro im Monat von der Rente abziehen, die sollten zum Beispiel keine Werbung machen. Ich sehe nicht ein, dass man eine Allianz-Arena baut mit unserem Geld, direkt oder indirekt getarnt. Für das Geld könnte die Allianz eine Klinik bauen und eine Klinik unterhalten und würde mit Sicherheit mehr für ihre Versicherten tun als, ich habe nichts gegen Fußball, Entschuldigung, aber das kann nicht sein, dass hier auch Fernsehwerbung von Krankenkassen gemacht werden. Ich daune da immer. Das ist etwas, was wegfällt. Mit Krankheit darf man nicht werben, braucht man nicht werben.
Die machen, glaube ich, ein gutes Geschäft. Die Krankenkassen verstehen schon ihr Geschäft, ihre Mathematik, ihr Modell schon so oft. Die nageln nicht im Hungertuch, denke ich.
Die haben sich natürlich den Markt, auch Marktwirtschaft, sehr gut jetzt impliziert sozusagen und gehen damit schon besser um als früher, weil sie es auch müssen letztlich. Aber ich sehe da wirklich noch ein Dilemma der Gleichversorgung. Also wenn eben bestimmte Menschen, Berufsgruppen mehr sich leisten dürfen oder eben nicht in die gesetzliche einzahlen, gibt es dieses Ungleichgewicht auch der Leistungen. Also man muss da schon egalisieren oder eben im versicherungsfremden Bereich investieren. Das muss man vermeiden. Sondern sagen, wir gehen auf ein Niveau für alle gleich. Und das fehlt mir noch. Dieser Aspekt, der muss da auch mit rein.
Ja, noch eine ganz kurze Minute. Bürgerversicherung, was man immer fordert, ein Thema interessant oder bevor verfolgen oder
eher also schon grundsätzlich muss das Bürgerversicherung heißen oder das System wie in der Schweiz einführen oder skandinavische Modelle einführen, die würden schon noch mal ein bisschen die gleiche Versorgung für alle ermöglichen, ausgleichend, als eben diese Divergenz sehr massiv von oben und nach unten. Weil so kommen wir ja nicht weiter, auch nicht mit einzelnen Stellschrauben. Das sehe ich auch
systemisch. Also es gibt noch einiges zu tun. Also
einzahlen, alle gleich und gleiche Leistung bekommen.
Ja.
Das fehlt noch.
Ja, weil gerade, ich meine, das ist objektiv, glaube ich, so, dass man sagen kann, die gesetzlichen Versicherten warten länger beim Arzt als die privaten.
Das
ist ja eine ethisch, genau, Hans-Walter. Ja, das ist ja im Grundgesetz eigentlich gar nicht vereinbar.
Ja, unmöglich. Ja, das denke, darf das nicht so bleiben. Auch wir von
Allgemeinmedizin
können versuchen, telefonisch Termine zu bekommen. Geht nicht, wenn wir nicht die ersten Notfälle erklären.
Ja, leider Gottes sagt meine Uhr auch schon 11:59, 25 Sekunden. Und die Zeit hier in dieser Sendung Lokaltermin geht auch immer so flink vorüber. Insofern sage ich ganz lieben herzlichen Dank, dass ihr heute da wart und wir die Sendung so gestalten konnten. Fortsetzung vielleicht nach Beschluss der Gesundheitsreform, haben wir gerade gesprochen. Moderation dieser Sendung heute Michael Trost. Meine Studiogäste waren, ich sage mal kurz den Namen, es waren da
Dr. Heider Süßle
und Herr Dr. Roth. Beide sind Stadträte im Ulmer Rathaus.
Beide Mediziner. Das war's für heute im Lokaltermin. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, auf bald und vier Wochen wieder Lokaltermin. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
Nachdenken mit Reden. Free FM.